Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly Selector Crazy Sonic.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, da bin ich wieder, Rudi Warni. Und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe des Clubkultur-Podcasts. Ja, die Wiener Clubszene zum Sommerende präsentiert sich gewohnt widersprüchlich. Kommerzielle Events regieren mit eintöniger Musik zum Tanzen, wenn ich das schon höre, während im Underground Lärmstops und skurrile Anekdoten für Gesprächsstoff sorgen, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ja, ich habe so ein bisschen recherchiert und bin draufgekommen, dass fast überall dieselben Namen auftauchen, wenn so Kommerz-Events stattfinden. Platzhirsche, das Clubszene quasi. Und ja, egal ob Open-Air oder Clubnacht, egal ob Kowenzel oder Albert und Dina, stets prangt groß meist dasselbe Name auf den Flyern. Aber vielleicht passt es ja in unsere Zeit, man gibt sich damit zufrieden, was alle hören wollen. Was ja meistens dann auch nicht stimmt, aber Kommerz statt Innovation, Hauptsache die Kasse stimmt. Die Tanzwürdigen freuen sich dann über eingängige Beats. Bei manch anderem löst dieser Einheitsbei natürlich Fluchtreflexe aus. Aber man darf nicht zudern, wenn die Hütte voll ist, dann hat man definitiv was richtig gemacht. Ja, auch Benny Fleischhacker, der hat diesen Sommer gefühlt jedes Wochenende 2 Schiffspartys veranstaltet. Jetzt ist er auch nach Wien zurückgekehrt. Letztes Wochenende gab es nach langer Zeit wieder mal einen Techno-Dampfer in Wien oder kein Sonntag ohne Techno am Schiff. Nicht zu verwechseln mit dem Techno-Dampfer, den es ja schon gegeben hat, der derzeit in Deutschland und auch in anderen Ländern unterwegs ist. Die Events sind meistens voll und ausverkauft. Es ist ein gutes Geschäft, wenn man einen richtigen Brand hat. Doch Wiens Partysommer hat auch Schattenseiten, vor allem wenn es dann zu laut wird. Und das ist fast immer so. Ende August, da macht sich dann bei vielen Ernüchterung breit. So hat etwa Niki Mautner seine vielbeworbene Groove Top Party 2 kurzfristig absagen müssen. Das Ganze hat ja schon einmal sehr erfolgreich im Neni am Prater stattgefunden. Offiziell natürlich mal wieder wegen zu hoher Lautstärke. Ob, wie kolportiert, auch Konkurrenzdenken und andere Lärmschutzgründe dahinter stecken, bleibt im Dunkeln. Fakt ist, für heuer wird eine Fortsetzung der Groove-Top-Reihe nicht mehr vonstatten gehen. Stattdessen zieht der gute Nicky nun ins Grün um und versucht in Niederösterreich sein Glück. Zum Döblinger Gleis 19 gibt es vorerst keine weiteren News. Die Events finden weiter statt, eben ein bisschen leiser als davor. Es gibt sehr gute Verhandlungen laut Betreibern mit den Magistratsbehörden. Und man hofft, dass man bald wieder etwas lauter spielen kann. Danach wird es dann auch wieder ein Update hier an dieser Stelle geben. Ja, und der Sommer, der ist ja bekanntlich nicht mehr so lange am Werken, wenn man die Wetterberichte anschaut, könnte es ja schon bald relativ kühl werden. Relativ ruhig verlief der August insgesamt. Viele Nachtschwärmer waren wohl auf Urlaub. Die Szene blickt natürlich bereits gespannt in Richtung Herbst, wo dann einige größere Highlights anstehen. Das Paul Kalkbrenner Open Air im Ehrenhof des Schlosses Stöhnbrunn ist mittlerweile ausverkauft. Wir haben ja berichtet und es wird ja entscheidend sein, ob es dann in Zukunft auch vor dieser barocken Kulisse große Konzerte und Events geben darf. Eine Machbarkeitsstudie soll es ja bekanntlich zeigen. Man plant mit Optimismus und Schallschutz zugleich. Auch eine andere Location, nämlich das O, rüstet gewaltig auf. Hier scheint man in eine neue Liga vorstoßen zu wollen. Es gab ja auch ein kleines Sesselrücken bei den offiziellen Betreibern. Nun ist auch Daniel Ellis offiziell quasi der Betreiber des Clubs. Das liebe Geld dürfte kurzerhand abgeschafft worden sein. Das Budget spielt scheinbar keine Rolle mehr, denn die Macher starten im Herbst eine neue Reihe, die nennt sich Signal. Und dafür fahren sie absolute Hochkaräter auf. Karl Cox eröffnete ja bereits am 5. September. Auch hier ist dieses Event bereits ausverkauft. Weitere Namen sind Fatboy Slim, Lilly Balmer und Klangkarussell, aber damit nicht genug. Im November plant das O-Team dann ein eigenes Festival in der Pyramide Vösendorf unter dem Banner Signal Festival. Pyramid Takeover soll am 21. November die Event-Hotel-Pyramide mit Club-Sound beschallt werden. Offenbar traut man der aktuellen Location das erwartete Massenaufkommen nicht mehr zu oder man hat einfach Lust, sich größer zu inszenieren. Nun, ja, man wird sehen, ob sich das ausgehen wird. Die Pyramide hat ja auch schon einige Flops hinter sich, aber wie gesagt, in dem Fall wird natürlich ein sehr starkes Team, auch marketingmäßig, hier versuchen, das Ganze natürlich wieder umzudrehen. Ja, und zum Schluss natürlich noch ein Kuriosum, das derzeit in Insiderkreisen für hochgezogene Augenbrauen sorgt. Mitten in der City an einer der nobelsten Adresse Wiens, Kärntnerstraße, Ecke, Operngasse, sollte oder entsteht offenbar ein neuer VIP-Nachtclub und die Geschichte dahinter liest sich ein bisschen wie ein Krimi. Kürzlich hat der Standard darüber exklusiv berichtet und zwar über mysteriöse Vorgänge beim Umbau. So soll Mitte Juli ein weißer Lieferwagen mit ukrainischem Kennzeichen und der Aufschrift Humanitarian Aid vor dem künftigen Clublokal vorgefahren sein. Wurden hier wirklich humanitäre Hilfsgüter für die Ukraine abgeholt? Nun, auf jeden Fall sind die Fahrerin und die Männer dann relativ schnell verschwunden, als man sie bemerkt hat. Ja, und man reibt sich dann auch ein bisschen die Augen, wenn man tiefer recherchiert, oder das hat natürlich der Standard gemacht, werden hier etwa Hilfslieferungen zweckentfremdet? Der Verdacht liegt zumindest in der Luft. Bekannt wird es dann auch durch die Personalie hinter dem Projekt, denn laut Gerüchten steckt kein Unbekannter dahinter, sondern ein ehemaliger Betreiber des O-Clubs, der sich nun in neue Gefilde aufmacht. Auch der berühmte Oligarch, der schon oft in den Medien war, schien da auf, der hat sich aber mittlerweile nach Spanien verabschiedet. Ja, und am Ende gab es dann auch noch einen mysteriösen Überfall, angeblich in einer Tiefgarage. Naja, man sieht, also in Wien geht's rund, man wechselt oder viele Location wechseln die Besitzer, habe ja auch schon einige Male berichtet. Man will ja unbedingt das beduchtere Publikum anzapfen, ob es aber wirklich so viel von dem gibt. Ja, das sei ein bisschen dahingestellt. Die anderen Clubs können das auf jeden Fall nicht bestätigen. Ja, und in meinem heutigen Podcast sprechen wir über das Liquid Market Cocktail Festival, das vom Donnerstag, dem 28. bis Samstag, 30. August jeweils zwischen 15 und 22 Uhr im Otto-Wagner-Areal im 14. Bezirk stattfindet. Es handelt sich bereits um die 10. Ausgabe, ein Jubiläum mit über 150 Bars und Brands, zahlreichen Masterclasses, Workshops, Tastings und natürlich auch Afterpartys und DJ-Performances. Unser Sender ist natürlich da auch dabei. Location Otto-Wagner-Areal mit Jugendstil-Theater, Pavillons, Park, Open-Air-Zonen und Kulturflächen bietet hier wohl eine besonders tolle Atmosphäre. Spannend auch im Zusammenspiel mit urbaner Clubkultur. Naja, und da muss man doch die Organisatoren zu mir in den Podcast bitten. Bono und Bert sind heute hier. Bert, Bono, grüß euch.
Hallo Rudi.
Hi Rudi.
Wie bringt Liquid Market heuer seine venezianische Eleganz in die Clubkultur? Es ist ja doch anders heuer, und zwar so anders als im letzten Jahr. Wie wirkt sich der Kontrast des Otto-Wagner-Barmillions aus, glaubt ihr?
Soll ich anfangen?
Wie du magst.
Ich glaube, es ist, war der wirklich der richtige Schritt, weil wir sind jetzt im 10. Jahr, wir sind im Jubiläumsjahr und wir sind im Grünen damals gestartet am Karlsplatz unter großen Bäumen. Da waren wir 3 Jahre im Volksgarten auch. Das war halt meistens größtenteils Open Air und es war schön, es war eine Parkanlage und jetzt sind wir halt in einer riesigen, wahrscheinlich in Wiens schönster Parkanlage und mit Blick fast über die ganze Stadt, ja, oben am Wilhelminenberg und ja. Es feiern alle.
Viele werden sich ja vielleicht fragen, warum hat das im Clubkultur-Podcast Platz? Naja gut, wir gehen in die Clubs und trinken ja meistens halt, also die neue Generation nicht mehr so, aber trinken natürlich die Drinks, die dort irgendwie kreiert werden, vorgestellt werden. Was ist das genaue oder die genaue tiefere Idee hinter dem Liquid Market? Was soll da jedes Jahr gezeigt werden? Bert, du bist ja Fachmann, du bist ja eine Bartender-Legende. Umreiß das mal.
Es ist der Event, ich sage mal, für alle Barflies und solche, die es noch werden wollen. Du lernst da Barkultur komplett kennen, egal ob du jetzt schon, sage ich, ein geübter Connoisseur bist, ja, Trinker, Genießer. Und Oder auch nicht, dass du noch werden willst, dass du das mal kennenlernen möchtest. Aber es ist eine sehr, sehr niederschwellige Art und Weise, einfach mal die besten Bars und Bartender kennenzulernen. In diesem Jahr noch viel mehr, weil Barkultur ist so viel breiter geworden in den letzten Jahren. Mhm. Jedes Kaffeehaus hat jetzt schon eine Cocktailkarte. Es gibt richtig tolle Cafés, wie nennen wir sie Gotha Coffee. Ja, die haben eine Cocktail...
Gotan Coffee?
Gotha Coffee aus der 15 mit zurück.
Nicht Gotan Coffee.
Nein. und das fließt halt zusammen. Ja, also dort gibt es Kaffee-Cocktails, du hast Restaurants mit einer außerordentlich guten Weinkarte, aber auch mit einer Aperitivo-Karte und so weiter und so fort. Keine Bar kommt mehr aus, ohne vielleicht ein paar Naturweine oder auch einen guten Espresso anzubieten. Mhm. Somit ist das einfach alles, du lernst bei uns halt alles kennen und hast du tolle Zeit. Darüber hinaus wirst du krass unterhalten. Wir haben mehrere Bühnen mit Live-Musik. Mit
ja, da kommen wir doch bitte. Da muss dann Bono herhalten, sage ich mal. Da wollen wir natürlich diesen Bogen zur Clubkultur noch tiefer schlagen. Aber noch einmal jetzt an dich die Frage. Man liest ja andauernd in den Medien, dass die junge Generation heutzutage weniger trinkt. Wie siehst du das? Du bist ja wahrscheinlich permanent am Researchen. Merkt man das?
Man merkt, sie trinkt weniger Alkohol. Sie trinkt schon, ja, aber sie trinkt durchaus weniger Alkohol. Generell ist der Trend dorthin, und das kommt uns zugute, wird besser getrunken. Also weniger, aber dafür dann gezielter und qualitativer. Ich sage aber auch, irgendwann dreht sich das wieder um. Du brauchst diesen Eskapismus.
Irgendwann kommen die Säufer wieder zurück.
Genau.
Wenn die Welt untergeht, kurz vorm. Ja, man muss nur über den großen Teich schauen. Naja, was trinken denn die Leute? Weil du sagst, gut, besser getrunken. Jetzt sind wir ja ein bisschen vom Fach. Wir können ja ein bisschen fachsimpeln. Früher ist man in einen Club gegangen und da hat es gegeben Jackie Cola und ich weiß nicht, die großen Industriemarken der Spirituosen. Wodka war Eristoff, ohne jetzt die Marke schlecht reden zu wollen, aber es war halt so Standardware. Ja. Was heißt denn besser? Werden da jetzt mehr Nischenprodukte getrunken? Ist dann die Herstellung besser oder wie?
Nennen wir es mal vielseitiger und bewusster. Nennen wir es mal bewusster. Leute wollen die Vielfalt, die wollen individueller trinken. Das trifft es, glaube ich, mehr. Es ist nicht mehr so Hauptsache Alkohol, Hauptsache irgendwas, sondern schon bewusst und interessieren sich mehr für die Inhalte im Glas und in der Flasche. Das auf jeden Fall.
Du bist ja jetzt auch schon in einigen Clubs gewesen, aus dem Volksgarten kennen wir uns. Du gehst sicher ja auch noch in Clubs. Teilst du meine Meinung, und ich bin ja immer ein bisschen der Suderant hier unter den Präsentatoren, dass in den Clubs bis auf wenige Ausnahmen eigentlich nicht wirklich gute oder hohe Qualität angeboten wird. Sei es jetzt beim Wein, den wir ja vielleicht ein bisschen außen vor lassen, oder in den Spirituosen.
Da ist eine begrenzte Auswahl. Also gute Qualität würde ich nicht sagen, dass das nicht dort stattfindet. Du hast aber eine äußerst limitierte Auswahl natürlich. Und das kann man jetzt als schwächere Qualität bezeichnen oder auch nicht. Ich finde auch, dass es durchaus auch in einen guten Club gehört, eine gute Bar. Gehört eine gute Cocktailbar auch und nicht bloß eine große Longdrinkstation.
Wenn da viele Clubs und Bars lamentieren, ja, es läuft so schlecht und wir sperren zu und es geht uns das Geld aus, sind sie da nicht auch ein bisschen selber schuld, weil sie einfach irgendwann einmal in dieser Postbank-Getränkekarte stehen geblieben sind und außer halt den Getränken, die wir vor 30 Jahren auch schon getrunken haben, nicht weiter nach vorne denken?
Die Gründe enden nicht bei der Bar. Die Probleme der Clubkultur lassen sich nicht allein durch die Barkarte begründen.
Sondern auch mit dem Personal wahrscheinlich.
Absolut. Und vielen anderen Themen, die wir in den letzten Jahren durchexerzieren mussten oder gezwungen waren dazu. Das Gleiche mit dem Konsumverhalten ändert sich natürlich auch die fortgehende Clubkultur und also die Ausgehkultur. Aber auch da sage ich, da kommt auch mit Sicherheit wieder mal eine Gegenbewegung, wo einfach live wieder wichtiger wird, als nur auf Social Media zu sein. Momentan wird das Feiern ja großenteils untertags. Also das Clubbing findet untertags jetzt halt statt. Und als Event funktioniert es ja großartig. Das Alltägliche oder sagen wir das Allwöchentliche ist halt total rückläufig, ja. Weil da viele Sachen einfach nicht mehr so wichtig sind für den Club, die früher essentiell waren, als ich noch jung war, ja. Da sind wir fortgegangen, um die Leute wieder zu treffen. Wir hatten kein Handy, wir haben die neueste Musik hören wollen, wir wollten uns treffen, wir wollten daten und so weiter und so fort. Dafür brauchst du halt die Disco und den Club nicht mehr unbedingt, ja. Und damit fallen dann sehr, sehr viele Sachen weg. Also musst du neue Akzente schaffen, um die Leute in den Club zu ziehen. Und das kann natürlich sein, dass die Bar da ein wichtiger Teil sein kann, aber nicht der wichtigste mit Sicherheit.
Merkst du jetzt persönlich Trends? Ich meine, es gibt ja auch oder gab ja immer wieder dann so Hypes, die dann passiert sind, so im Paarwesen. Eine Zeit lang war es der Gin, jeder Mensch hat Gin getrunken, hinter mir die Ginflut. Dann waren es die Negronis. Gibt es jetzt so einen neuen aktuellen Trend, in die Jugend, auf den die Jugend aufspringt, der auch vielleicht ein bisschen in die Clubs gehört, in die, sage ich mal, besseren?
Ich würde behaupten, dass der Espresso Martini absolut momentan so der Wodka Energy geworden ist, ja. Mhm. Und der wird vielerorts gut gemacht und vielerorts sehr alltäglich.
Aber das auch ist die richtige Kaffeemaschine dazu, oder?
Wenn man ihn richtig und frisch macht, auf jeden Fall. Aber da gibt es auch schon viele Alternativen, wo das Ding auch gut fertig ist. Das gibt es natürlich auch. Aber klar, im Club ist dieser Shot, den haben wir im Volksgang damals, wo ich die Cocktail beim Volksgang gemacht habe, vor 15 Jahren, ist es glaube ich jetzt mittlerweile her, natürlich auch angeboten. Wir hatten dort eine Kaffeemaschine, extra dafür, nur für diesen Shot. Das ist jetzt, und der Drink selbst ist ja schon alt, der ist ja 30, 40 Jahre alt eigentlich.
War hat er nicht schon James Bond getrunken? Nein, das war anders.
Das war Andrea Martini. Aber gut, der hat er ja alles getrunken.
Ja, und dann war er trotzdem so fit und hat immer alle Bösewichte
besiegt. Unglaublich, ja.
Jetzt natürlich auch noch eine andere Frage, Geld. Wir alle jammern über die hohen Kosten, die überall entstehen. Da jammert natürlich auch die Gastronomie drüber, da jammert wahrscheinlich auch das Barwesen drüber. Ist das auch ein Faktor, dass weniger getrunken wird? Denn wenn man jetzt wirklich in eine High-End-Bar geht, es muss nicht Wien sein, egal welche Stadt, man zahlt dann schon Richtung 20 Euro für einen guten Cocktail.
Das ist nicht mehr außergewöhnlich.
Ja,
absolut. Auch in Wien tatsächlich. Ist mitunter bestimmt auch übertrieben. Jeder muss kalkulierend rechnen und immer schärfer. Aber es geht auch hochwertig und ein bisschen günstiger, glaube ich schon.
Okay. Und das soll natürlich jetzt beim Liquid Market ein bisschen gezeigt werden. Jetzt hast du gesagt, man lernt die Bartender kennen. Bartender wird man ja auch nicht, also als Bartender wird man nicht geboren, genauso wenig wie als Sommelier oder auch als DJ nicht. Wie lange ist da die,
sagen wir mal, die
Halbwertszeit? und die Vorzeit, die Ausbildung?
Es kommt auf deine physische und psychische Stärke an, glaube ich. Also wenn du dich... Wenn du jetzt kein Suchtcharakter bist, glaube ich, kannst du es ewig machen. Ja, wenn du dich selber noch fit hältst und auch weißt, dass es auch noch einen Tag gibt und nicht nur die Nacht, dann ist das auf jeden Fall bis zur Pensionierung möglich. Ich werde im Oktober eine Bar eröffnen. Die habe ich übernommen von einem alten Fachkollegen, dem Erich Wasicek. Der hat das betrieben bis 65 und stand jeden Tag, jeden Abend noch
hinter der Bar. Das wäre eine Frage für später gewesen. Die möchte ich auch noch zurückkommen. Jetzt werde ich mal noch einmal eine letzte Frage möchte ich vielleicht euch beiden stellen, um dann zu Bono überzugehen. Wien ist ja immer ein bisschen hinten nach bei allen Entwicklungen. Eine Zeit lang gab es bei uns keine gute Pizza, dann gab es bei uns keinen guten Burger. Ich kann mich noch erinnern, vor 20 Jahren hat es geheißen, bei uns gibt es keine guten Bars. Das alles stimmt jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es mehr als genug Pizza, absolut, mehr als genug Burger und auch mehr als genug Bars. Wieso geht das dann auf einmal alles so inflationär? Und wie gut steht Wien im internationalen Vergleich da, wenn du da als Weitgereister wahrscheinlich in Sachen Barkultur ein Urteil abgeben möchtest?
Wien steht, ich kann wirklich mehr für den Barbereich tatsächlich sprechen, weil da habe ich, das kann ich besser vergleichen, ja. Wien steht da wirklich in der Spitze. Definitiv im globalen, das möchte ich mir nicht anmaßen, aber auf jeden Fall in Europa. Und brauchst du nicht verstecken. Das ist halt auch durch die Internationalisierung und dadurch der Austausch international viel schneller funktioniert heutzutage und auch der Austausch der Mitarbeiter. Und dann wechselt plötzlich ein Bartender aus Barcelona nach Wien und andersrum. Mhm. Hebt das natürlich den gesamten Standard. Ja, dann auch der Faktor Tourismus, der immer mehr Publikum reinspült in diese Stadt, die auch einen anderen Anspruch haben oder mehr wollen als das Klassische, sorgt auch dafür, dass ein gewisser Druck da ist. Und Nachfrage belebt das Geschäft, aber auch natürlich Konkurrenz belebt das Geschäft. Je mehr Bars es gibt, desto mehr steigt in Summe natürlich auch die Qualität, weil man muss sich voneinander abheben.
Mhm. Ganz im Gegensatz zur Club-Szene würde ich leider momentan behaupten. Bono, gibst du mir da recht?
Ja, ein bisschen so weit man es mitbekommt momentan. Also.
Jetzt bist du ja ein, wir kennen uns natürlich jetzt aus unzähligen
Podcasts.
Genau. Und jetzt bist du was genau im Liquid Market?
Ich bin letztes Jahr an den Bert herangetreten, beziehungsweise wir haben zueinander gefunden. Letztes Jahr in der Metastadt haben ein paar Produktionen gemeinsam gemacht, sind ein paar Mal auf die Schnauze gefallen. Wie man weiß, bei der Metastadt hat es ja da ziemliche Probleme gegeben mit den Anrainern, Magistraten etc. etc.
Da wart ihr aber nicht die Einzigen, muss man dazu sagen.
Das stimmt, ja. Da waren wir diejenigen, die es vielleicht am wenigsten getroffen hat, sag ich mal. Da hat es ja ganz üblere Fälle gegeben, aber wie gesagt, und dann war irgendwie der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, hey Bert, lass uns eine neue Location finden, da gibt's was. Ja. Und so kamen wir quasi auf das Otto-Wagner-Areal, wurden dort mit offenen Armen mit dem Konzept quasi empfangen und fühlen uns dort pudelwohl eigentlich. Es ist eine ganz andere Sphäre, es ist im Grünen, es ist einfach... ich glaube, besser geht es nicht in Wien. Tatsächlich, wie der Bert vorhin gesagt hat, sowas sucht seinesgleichen.
Wenn man jetzt schon zarte Wetterprognosen wagt, dann dürfte das Wetter ganz nett werden, spätsommerlich, nicht so zu heiß. Wird perfekt. Ich nehme mal an, es gibt noch genug Tickets, weil das Gelände lässt ja einiges zu. Man kann das ja nach oben hin flexibilisieren, oder? Situationselastisch gestalten.
Momentan, die Fläche lässt sehr wohl sehr viel zu eigentlich. Wir haben da knapp 30.000 Quadratmeter Open-Air-Indoor-Flächen, die wir bespielen. Wir haben knapp 13 Bühnen. Vielleicht kann man es nicht jetzt alle Bühnen nennen, aber von Tasting-Bereichen bis hin zu DJ.
Kleine Stages.
Stages, Indoor, Outdoor, Happenings. Also es ist extrem viel geboten, neben dem Verkosten und kann man sehr viel tanzen, kann man sehr viel lernen und sich sehr viel Neues anschauen.
Ja, da wollen wir ein bisschen zur Clubkultur den Bogen spannen. Welchen Platz haben dann lokale DJs, Kollektive und Clubbetreiber im Programm? Ich meine, man braucht ja zum Tasting, es ist ja auch eine Party, es ist ja eine Tagesparty, man geht da durch und kostet dies und das.
Ganz genau.
Da braucht man gute Musik. Welchen Platz haben die und kannst du mal aufzählen, wer da so aller dabei ist?
Also die Musik zählt oder beziehungsweise hat einen extrem hohen Stellenwert in der Barkultur. Das ist ja jedem klar. Sowohl nachts wie auch tagsüber bieten wir daher ein fantastisches Programm von, sage ich mal, Jazz-DJs. Wir haben Live-Konzerte oben mit der Basiskultur Wien. Wir haben zwei Straßenmusiker da jetzt gerade auch, bis hin zu DJs, die man so halt kennt aus den Clubs, aus den Kollektiven. Wir haben etliche Kollektive zusammengebracht und versuchen halt quasi so eine wunderschöne Melange der Wiener modernen Musikkultur auch zusammenzubringen.
Also es wird alles geben, von, du hast gesagt, Jazz bis wahrscheinlich dann auch hin zu House. Ich nehme mal an, allzu harten Sound wird man jetzt nicht hören. Viele werden sich natürlich fragen, weil es gab ja im Otto-Wagner-Areal schon größere Events auch. Gibt es dann auch Afterpartys?
Selbstverständlich.
Es wird sehr wohl Afterpartys und auch wahrscheinlich ein bisschen härtere Musik geben. Hier würde ich gerne das Mikrofon weiterreichen an Markus Gasser, der uns die Ehre erweisen wird, mit Krawall Barbie zusammen am Freitag vor allem die Afterparty zu hosten. Ein Floor der Afterparty, sage ich mal. Der andere Floor wird von Tasteless, auch einen sehr bekannten neuen jungen Kollektiv.
Die hatten wir jetzt vor kurzem gesagt, ein sehr schönes Hauskollektiv, waren auch schon hier. Ja. Das Mikrofon weiterreichen ist, ich nehme an, einmal ein bisschen allegorisch gesprochen, denn er ist natürlich nicht hier, der gehört aber schon längst einmal hierher. Er hat es mir auch versprochen, aber seine Zeit ist eng. Madagassar nennt er sich, glaube ich.
Genau, so ist es.
Er hat auch eine, ich glaube, er macht das nie wirklich deswegen, weil er viel Geld damit verdienen will, sondern weil er Spaß haben möchte.
Ihm geht es tatsächlich wirklich nur um den Spaß. Also das sieht man, das spürt man. Und das macht Spaß tatsächlich für jeden, der das auch mit begleiten darf oder mit hören darf.
Es gibt es das Culture Kitchen Pavillon. Da tauchen auch Workshops und Marktfeeling auf. Wie kreiert ihr da ein Club-Feeling in diesem Pavillon?
Wir haben hier ein fantastisches Soundsystem installieren lassen oder sind dabei zu installieren von Void auf beiden Floors. Und sonst versuchen wir die ganze Location eigentlich so zu belassen, wie sie ist, weil sie eigentlich auch schon so kein zweites Mal in Wien gibt. Es ist ein bisschen raw. Und das macht es auch so besonders, gerade für Techno und für Hausmusik.
150 Bars und Marken steht auf der Homepage oder in der Aussendung. Wie verhindert ihr, dass das Festival zum Werbestrampeln wird? Steht ihr da unter Druck, Markenauftritte zu integrieren? Oder geht es auch ums kulturelle Momentum, lieber Bert. Es gibt ja eben viele Marken, die ja unbedingt immer und überall dabei sein wollen, die auch Clubs oft an sich binden.
Ich weiß, was du meinst. Sie gehören halt auch dazu und sie sind auch wichtig. Aber in diesem Jahr sind wir ehrlicherweise viel, viel diverser und eigentlich gerade auch was den Knowledge-Bereich und auch nicht nur das Markt, nicht nur die Markenbildung der großen Marken anbelangt, so eigentlich so groß und so vielseitig wie noch nie zuvor.
Mhm. Gibt es eigentlich so ein bewusstes Monitoring, damit das Festival nicht zur Propagandaschau verkommt?
Propaganda wofür? Fürs gehobene Trinken oder?
Für alles Mögliche. Für Trinken, für zu große Marken.
Wir haben ganz am Anfang gesprochen über einen gewissen Kostendruck. Den hast du natürlich bei einer Großproduktion auch, ja. dem Rechenschaft zu tragen. Muss es immer ein Geben und ein Nehmen sein, natürlich, ja. Und wir schauen, dass wir eine gute Mischung zusammenbringen und ein tolles Erlebnis schaffen für alle Besucherinnen und Besucher, aber auch eben für die Teilnehmer.
Gerade wenn man den Spirituosenmarkt global betrachtet, dann gibt es ja einige Spirituosen, die sind ja wirklich in der Hand riesiger Konzerne. Gerade beim Cognac zum Beispiel. Jetzt ist ja Cognac vielleicht nicht unbedingt das hipste Getränk, nicht in Österreich. Es gibt andere Märkte.
Generell schwierig.
Was ist, wie ist die Gin-Entwicklung eigentlich? Weil Gin war ja eigentlich auch in den Clubs. Eine Zeit lang hatte jeder zweite Gin hergestellt. Man kann das ja selber machen, behauptet man zumindest.
Mehr als jeder zweite, würde ich sagen. Ja. Als ich begonnen habe, hatten wir einen Puring-Gin und wir hatten im Rückbuffet noch zwei, vielleicht drei weitere. Dann habe ich einen vierten dazulisten wollen und mein Barmanager hat gesagt, braucht man halt, wofür brauchst du so viele Gins? Nun, ein paar Jahre später hätten wir eine Möglichkeit von 5000 Gins dazu positionieren. Damals hatten wir das überhaupt gar nicht. Es ist komplett eskaliert, also nicht nur explodiert, sondern eskaliert. Und ja, diesem Overhype wird jetzt halt Rechnung getragen. Also es ist seit zwei Jahren massiv rückläufig. Das spüren halt auch die großen Firmen, die auch große Marken halt vertreten. Und das wird sich irgendwo sehr, sehr konsolidieren.
Whisky ist ja auch so eine Sache. Bei uns in Österreich vielleicht mittelpopulär, in anderen Märkten natürlich wieder riesig. Wie seht ihr da die Entwicklung? Es gibt ja mittlerweile einige Länder, die das, oder schon seit historisch gesehen, eigentlich vier Länder, die das dominieren. Schottland, Irland, die USA und sein neues, glaube ich, ein bisschen Japan auch.
Japan sehr stark, also seit dem Zweiten Weltkrieg ist ja die Whisky-Kultur am Starten und die haben sich viel abgeschaut und machen das dann, wie Japaner das immer so tun, alles noch viel besser.
Ja, das fällt mir auch auf.
Detaillierter. Gibt auch andere Whisky-Märkte, Australien ist ein Whisky-Markt, auch Indien produziert jetzt viel, da wird auch sehr viel Whisky getrunken. Durch den Boom in den asiatischen Ländern seit 20 Jahren, auch da ist ein bisschen rückläufig, gerade beziehungsweise gibt es eine gewisse Stagnation. Aber da wächst es noch sehr. Südamerika kam auch erst vor einigen Jahren so richtig hinzu als Markt. Und Whisky ist ein Riesenthema, auch in der Barkultur, weil ich glaube, es ist einfach jetzt mehr Handwerk da nochmal irgendwie gefordert. Und da muss man auch mehr Zeit investieren. Und das kann man aber auch durchaus noch viel regionaler spielen, wie viel Gin-Hersteller jetzt zu Whisky-Herstellern geworden sind, gerade so im Bereich Österreich-Deutschland, also in Zentraleuropa. Das ist auch sehr, sehr interessant. Ja, dieses Thema ist das ganz zu neuem Bespielen.
Südamerika oder weiten wir es auf Lateinamerika aus, ist da überhaupt auch wieder ein bisschen anders. Ich meine, da gibt es ja auch diese Tequila-Revolution, die ja eine Zeit lang komplett abgekoppelt war von Europa. Wir haben ja alle nur, wie hieß der grausige Tequila? Olmeca, glaube ich. Wir haben den getrunken.
Sombrero.
mit Salz und Zitrone. Mittlerweile gibt es ja unglaublich gute Tequilas. Bono und ich können auch ein Lied davon singen, wenn wir DJ Rider bekommen haben. Da geht ja der Preis ganz schön nach oben.
Ja.
Dann gibt es in Südamerika natürlich ein Getränk, das wir alle kennen, aber kaum jemand pur trinkt Cachaça.
Stimmt.
Und da gibt es ja auch noch in Peru und Chile
Pisco.
Pisco, jawohl. Das werden wir so drinnen lassen, denn auch ein Weinprodukt, also ein Traumprodukt eigentlich.
Genau. Sehr spannendes, weil da wird nur, also die Peruaner, die destillieren das nur einmal und das muss dann sitzen.
Mhm. Ja. Ist das jetzt auch bei uns angekommen?
Beim Pisco würde ich mal sagen, nein. beim Tequila ist, das ist interessant, da wird ein riesen Hype gerade gemacht. Da haben auch wiederum, die Großen schieben es halt voran. Sie drücken halt die Paloma halt in so viel Barkarten, aber auch in Restaurantkarten wie möglich. Ist auch ein genialer Drink, den haben wir Bartender halt vor 15 Jahren zum ersten Mal als Hype für uns entdeckt. Und jetzt kommt er wesentlich später nochmal wieder, aber ist halt auch ein geiler Drink. Und das zieht natürlich dann, die Flut nimmt alle mit. Aber von der richtigen Flut können wir noch nicht reden. Es ist ein großes Hype-Thema. Das Problem ist da halt für die richtig große Masse, dass das Produkt per se teuer sein muss. Mhm. Weil, musst dir vorstellen, ein Kirschbaum trägt jedes Jahr Früchte, da kannst du jedes Jahr einen Schnaps von machen. Ein Wacholderbaum trägt immer Früchte, da kannst du jedes Jahr einen Gin davon machen. Bei der Agave ist es so, die Pflanze wächst mindestens 6 bis 7 Jahre und dann musst du sie komplett killen, genau, um dann daraus einen Schnaps zu machen. Mhm. Und das aber die Mindestanzahl. Da gibt es ja welche, die brauchen 10 Jahre, damit sie das Aroma erreichen. Mhm. Und das macht und das Anbaugebiet ist massiv begrenzt, ähnlich wie in der Champagne. Es darf in eine ganz, ganz kleine Region kommen. Da gibt es halt irgendwann nicht mehr.
Also in unterschiedlichen Provinzen, in meinem Weinakademie-Skriptum steht das alles drinnen. Oahu. Oaxaca, glaube ich, heißt eine. Rum ist ja auch eine Sache, die unendlich von oben bis unten ausbaubar ist.
Da gibt es mehr, ja.
Da gibt's ja die lustige, lustig ist es ja gar nicht, es ist ein Fakt, dass der Rum, der bei uns Rum heißt, gar kein Rum ist.
Du meinst der Inländer Rum?
Ja, genau.
Ist vom Gesetz her ist richtig, ja.
Es ist ein rumhaltendes Getränk, hältiges Getränk und kostet nichts und wird eigentlich nur von der Oma zum Backen für den Apfelstrudel verwendet.
Ich habe mal die böse Geschichte gehört, der ist dafür gemacht worden, es ist viele Jahrzehnte her, es ist nicht mehr ganz tageszeitlich, um die Hausfrau ans Alkoholtrinken zu gewöhnen.
Ja. Wir hatten die Mutprobe als Teenager, 80% den Rum zu trinken und den Feuer anzuzünden. Und wer mehr geschafft hat, damals mit 16, ja, der war der King. Tatsache ist, dass es wahrscheinlich das heute nicht mehr gibt. Ich glaube nicht, dass noch irgendjemand einen 80%igen Rum verkauft.
In den Kuchen mischt oder das Tiramisu kippt?
Nein, in den Kuchen schon. Es gibt ja natürlich jetzt viele Werbeträger, die immer wieder dann dafür einen Hype sorgen. Ich nehme mal an, in Lateinamerika sind es die einen oder anderen bekannten Schauspieler. Es gab ja auch Rapper, die dann den Cognac wieder hervorgezaubert haben hinter dem Vorhang. War aber auch nur ein kurzer Hype. Wie wichtig sind denn solche Werbeträger, die dann hier sitzen und den und den Drink mit dem und dem Inhalt konsumieren und dann für eine Verkaufsexplosion sorgen? Kann man das messen?
Ich glaube, das ist bei uns weniger wichtig. Also es ist, glaube ich, in anderen Märkten viel, viel spannender. Meistens auch Märkte, wo vielleicht, sag ich mal, diese Kulturtransporteure einfach noch eine gewisse größeren Fame genießen. Ja. Hm. Hier, ich kann für Österreich, Deutschland mal sehr sprechen, ist, glaube ich, so ein prominenter Werbeträger, der jetzt plötzlich ein Produkt macht, was gar nicht mit ihm zu tun hat, wenig wichtig.
Okay. Seht ihr eigentlich den Liquid Market als Sprungbrett für weitere, auch Klammer, Club-Innovationen? Könnte dann hier ein urbanes Nachtleben neue Impulse für auch zum Beispiel Festivalgestaltung liefern? Etwa Pop-Up-Clubs, immersive Talks oder ja, andere Experimente? Bono, was glaubst du?
Also ich bin sehr wohl der Meinung, dass Infotainment ein sehr wichtiger Punkt ist, auch bei Festivals, bei Musikfestivals. Man sollte immer von so einem Happening nach Hause kommen. Ich finde eigentlich auch vom Club selbst, man sollte was mitnehmen. Also man sollte immer schlauer nach Hause kommen als davor.
Und damit okay. Das damit wird man definitiv nach jedem Besuch werden. Man ist schlau.
Sollte man, ja. In irgendeiner Art und Weise. Ja. Und wie gesagt, Infotainment ist wichtig und sollte vorangetrieben werden.
Ja. So wie Boiler Room die Clubkultur online transformierte, könnte ja der Liquid Market ein Festivalformat werden, das diese Drink-Clubkultur international sichtbar macht. Wäre das so die Spitze des Eisbergs sozusagen, die große Lage?
Definitiv.
Bert, Höhen und Tiefen haben deinen Weg gezeichnet.
Ja.
Derzeit hoffst du natürlich wieder auf lichte Höhen und du hast es vorher schon angerissen, du hast eine Bar oder wirst eine Bar übernehmen. Hast du schon übernommen, wirst du übernehmen?
Wir haben den Kaufvertrag unterschrieben, wir haben den Mietvertrag unterschrieben, wir eröffnen im Oktober. Ja genau, es wird die halbe Stadt Bar.
Die halbe Stadt Bad, das heißt, wir befinden uns in der Gürtelgegend.
Wir befinden uns in der Gürtelgegend, der ruhigeren, zwischen, genau zwischen U6 Nussdorf und U6 Währinger Straße.
Und was wird das werden? So? Also eine wird es auch ein bisschen clubbiger oder wird es wirklich eine Bar?
Du, vor 5 Jahren hätte ich gesagt, ich mache einen Mini-Cocktail-Club draus. Ich bin auch ein bisschen älter geworden. Jetzt sage ich, wir machen einfach eine klassische Wiener Bar. Wir machen gute Drinks.
Und du wirst selbst dort anzutreffen sein?
Selbstverständlich.
Wie schwer ist eigentlich das Recruiting von gutem Personal?
Schwer.
Das ist eine Staccato-Antwort. Staccato-Antwort. Ja, Bono, auch zu dir noch eine kurze Frage. Wir kennen dich ja alle aus den Clubs. Du hast ja mit und zum Schluss warst du im O. Darüber wollen wir nicht mehr sprechen. Aber wie sehr zieht es dich denn ab und an noch ins Club-Business? Du bist ja Papa geworden mittlerweile. Ich glaube, das darf man schon sagen.
So ist es, ja.
Und da hat man natürlich andere Prioritäten und andere Verantwortungen. Aber ja, auch das Kind wird mal älter.
Das stimmt, ja. Nein, momentan widme ich mich dem voll und ganz im Liquid Market und meinem Kind, meiner Familie. Abstand zum Nachtleben. Man ist auch nicht mehr so jung, sage ich mal, um jede Woche die Zeit in der Nacht totzuschlagen. Und dann, das geht einfach nicht mehr. Und ja, ich glaube, mit dem Liquid Market haben wir da sehr schöne Perspektiven. Ja.
Legst du selbst eigentlich auch dort auf? Hast du dir irgendeinen Slot selbst zugeteilt?
Ja, tatsächlich. Ich werde 2 Stunden lang mit meiner Frau vor Ort draußen spielen. Und das ist quasi auch unser persönlicher Highlight fast einem Jahr. Ja.
Ich nehme mal an, es werden einige alte Bekannte anzutreffen sein. Gibt es so für dich ein persönliches musikalisches Highlight oder von mir aus mehrere? Wir haben ja noch ein paar Minuten.
Wir haben die DJs und so gewählt, dass für jeden was dabei ist. Highlights hin oder her. Ich bin der Meinung, jeder dieser Künstler ist einzigartig und interessant. Also gerade für die Gäste, die vielleicht nicht so viel Ahnung haben vom Clubbing, wird das sicher etwas Interessantes dabei sein.
Genau, und weil wir ja so lustig sind, das mache ich ja immer so ein bisschen spontan, verlosen wir auch 2x2 Tickets, gell?
Ja, das ist wunderbar. Meine Vorbereitung, aber ist voll okay.
Und ihr müsst eine Frage beantworten, das habe ich jetzt eingeführt und die stelle ich jetzt gegen Ende. Was ist die Hauptspirituose zur Herstellung eines guten Caipirinha? Wir haben den Namen im Podcast erwähnt. Was wird da gebraucht? Und was gibt es in Europa, sage ich mal, eher durchschnittlich und man fände es in anderen Kontinenten reichlich. Ich war zum Beispiel mal in einer Bar in Manaus, die nur aus diesem Drink bestanden hat. Na, da bin ich bei 35 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit nicht mehr so stabil hinausgegangen. Ja, danke schön. Es gibt ja, by the way, auch eine Frühjahrs-Edition, oder hat es immer gegeben, wird es die auch weitergeben? Wie nennt sich die noch einmal schnell?
Das ist der Aperitivo Spring, letzten Märzwoche im Volksgarten.
Die wird es auch wieder geben?
Selbstverständlich.
Volksgarten bietet sich ja hervorragend an. Jetzt war auch gerade letztens wieder dort, Wahnsinn, wie das Ding immer sich transformiert und wie es umgebaut wird. Billig ist es zwar nicht, aber es gehört ja auch ein Hochglanzclub in jede Stadt, glaube ich.
Absolut.
Und der Garten und so weiter, das lässt das alles zu. Naja, dann wünsche ich mal alles Gute. Wie gesagt, es gibt noch Tickets. Schaut vorbei zwischen 28. und 30. August. Wetter ist natürlich immer, spielt eine Rolle, ganz klar. Bono, es gibt aber auch Indoor-Ausweichmöglichkeiten. Soll es wirklich jetzt noch kippen, was wir alle nicht hoffen?
So ist es. Es gibt mehr als genug Indoor-Ausweichmöglichkeiten. Es wird Überzeltungen geben. Also man darf hier gar keine Angst haben vor einem kleinen Nieselregen, den es natürlich nicht geben wird.
Und den es nicht geben wird. Und falls Schneefall kommt, man wird einen Babylift bauen, damit die Leute mit den Schienen
Alles ist vorbereitet.
In das steile Gelände kommen. Ja gut, ja, dann hoffen wir, dass wir auch noch die Weinarea hinkriegen. Da bin ich sozusagen noch ein bisschen mit meinem Latein am Limit angekommen, aber gut Ding braucht Weile, bekanntlich. Das wird es auch geben, das haben wir jetzt vergessen zu erwähnen. Es wird eine kleine Weinarea erstmals geben. Und damit danke ich euch für eure Zeit. Wünsche dir alles Gute, Bert, dann für die Zukunft, auch für deine Bar.
Vielen Dank.
Und unsere Wege werden sich sicherlich weiterhin kreuzen. Ja, und euch wünsche ich euch. Nächste Woche. Und, und in diesem Sender. Ja, und euch danke ich für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, spielt mit, wenn ihr Tickets gewinnen wollt. Und ja, in 2 Wochen sind wir wieder hier mit einer weiteren spannenden Ausgabe. Bis dahin, bleibt mir gebogen.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.